SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. In Kairo wird der Prozess gegen den entmachteten Präsidenten Morsi unterbrochen. Morsi hatte zu laut ausgerufen im Saal. Der ehemalige Finanzchef des Zürich Versicherungskonzerns wurde vor seinem Suizid nicht unter Druck gesetzt. Das besagt eine Untersuchung. Weltweite Standards gegen Geheimdienstüberwachungen. Das ist möglich, wenn man das denn auch will, sagt UNO-Beobachter Andreas Zumach.
Sowas kann man natürlich auch in diesem Bereich vereinbaren und dann eben politische Kontrollmaßnahmen, aber eben auch technische, mit denen man feststellen kann, ob ein Land einen abhört oder nicht.
Um 13 Uhr die Abstimmungskontroverse zur 1:12 Initiative. Cedric Wermuth, SP dafür, Ruedinosa, FDP dagegen um 1. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Thomas Fuchs mit den Nachrichten.
In Ägypten ist der Prozess gegen den gestürzten Präsidenten Mohamed Mursi und 14 weitere Muslimbrüder kurz nach Beginn vorübergehend unterbrochen worden. Das melden Nachrichtenagenturen. Mursi und weitere Angeklagte hätten die Verhandlung durch laute Zwischenrufe gestört. Zum Auftakt des Prozesses waren vor dem Gerichtsgebäude in Kairo Anhänger und Gegner Mursis aufeinander losgegangen. Laut Medienberichten waren für den ersten Prozesstag 20.000 Sicherheitskräfte aufgeboten worden. Der 62-jährige Mursi wurde in einem Helikopter zum Gerichtsgebäude geflogen. Ihm und den anderen angeklagten Muslimbrüdern wird vorgeworfen, sie hätten ihre Anhänger zur Tötung von 10 oppositionellen Demonstranten angestiftet. Bei Schuldsprüchen drohen lebenslange Haft oder die Todesstrafe. Der ehemalige Finanzchef des Zürich-Versicherungskonzerns, Pierre Wauthier, sei vor seinem Suizid nicht übermäßig unter Druck gesetzt worden. Dies habe eine unabhängige Untersuchung ergeben, teilt die Zürich-Versicherung mit. Die Untersuchung war im Auftrag der Finanzmarktaufsicht FINMA durchgeführt worden. Es seien auch keine Unregelmäßigkeiten in der Finanzberichterstattung des Konzerns entdeckt worden. Pierre Wauthier war Ende August tot an seinem Wohnort aufgefunden worden. In einem Abschiedsbrief hatte er Verwaltungsratspräsident Josef Ackermann vorgeworfen, dieser habe ihn unter Druck gesetzt. Ackermann trat daraufhin von seinem Amt zurück. Das Verkehrsdepartement UVEC wird gegen den Direktor des Bundesamtes für Straßen Astra, Rudolf Dieterle, keine Administrativuntersuchung durchführen. Das bestätigte eine Sprecherin des UVEC zu einem Bericht der Berner Zeitung. Für eine Untersuchung gebe es keinen Anlass. Die eidgenössische Finanzkontrolle hatte vor allem gerügt, bei einem Informatikprojekt des Astra seien die Kosten aus dem Ruder gelaufen. Zuerst seien Kosten von 43 Millionen budgetiert gewesen, jetzt rechnet das Astra mit rund 100 Millionen Franken. Geht es nach dem Willen der EU-Kommission, gibt es in den europäischen Supermärkten bald keine Plastikbeutel mehr. Die 28 Mitgliedstaaten sollen die Beutel mit Steuern belegen oder gleich ganz verbieten können. Das schlug der zuständige Umweltkommissar in Brüssel vor. Mit den Maßnahmen will die Kommission die Menge der Plastikbeutel EU-weit um bis zu 80% reduzieren. Die Vorschläge müssen noch vom Europaparlament abgesegnet werden. In Moskau haben sich mehrere tausend russische Nationalisten versammelt, um gegen die Anwesenheit von Ausländern zu protestieren. Die Demonstranten beschuldigen die Ausländer, sie würden ihnen Arbeitsplätze wegnehmen und seien oft kriminell. Gemäß russischen Medien nehmen an dem Protest im Süden Moskaus sowohl ältere Menschen als auch Jugendliche teil. Ähnliche Proteste würden auch in anderen russischen Städten durchgeführt. Vor 3 Wochen war es in Moskau vor einem Gemüsemarkt zu ausländerfeindlichen Ausschreitungen gekommen. Das Landgericht München hat die Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen den Präsidenten des FC Bayern München, Uli Hoeneß, zugelassen. Der Prozess soll im kommenden März durchgeführt werden. Hoeneß hat zugegeben, ein Konto in der Schweiz während Jahren vor den deutschen Steuerbehörden verheimlicht zu haben. Laut Medienberichten soll er Steuern in der Höhe von 3,2 Millionen Euro hinterzogen haben. Er hatte sich selber angezeigt, um ein Strafverfahren vermeiden zu können. Weil die Anzeige jedoch fehlerhaft gewesen sei, hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.
Genau 12.35 Uhr, Rendezvous. 20.000 Polizisten und ein gestürzter Präsident in den falschen Kleidern. Zum Prozessauftakt gegen Mursi gleicht das Gespräch mit Kairo. Wenn es mehr Lehrstellen hat als Schulabgänger, dann ist das doch super. Nur nicht für die Unternehmen. Millionenteure Bilder in der vergammelten Münchner Wohnung. Hintergründe zum spektakulären Raubkunstfund. Berina Sen hat genäht und genäht und genäht für die Schweizer Armee.
Proviantsäckli, Kochenschürze, Schuhsäckli, Kamaschen, Helmüberzug, Mützen und einfach alles, was es braucht für das Militär.
Doch nun ist Schluss, die Reportage aus dem Kanton Uri. Schließlich, was wäre, wenn? Klärendes zur Zahlen- und Studienflut im Zusammenhang mit der 1:12-Initiative. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.213 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,21 gehandelt, der Dollar zu 91,21 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag regnet es vielerorts, außerdem bläst im Norden kräftiger Südwestwind. Morgen gibt es einige Aufhellungen, dann wird es erneut nass. Im Süden scheint die Sonne länger. Die Temperaturen erreichen 10 bis 15 Grad.
Aufruf zum Mord. So lautet die Anklage gegen den gestürzten ägyptischen Präsidenten Mursi. Die Justiz wirft ihm vor, letzten Dezember seinen Anhängern den Befehl gegeben zu haben, oppositionelle Demonstranten zu töten, was dann auch geschah. Heute Vormittag ist der Prozess gegen Mursi gestartet, aber nach kurzer Zeit bereits wieder unterbrochen worden. Ich fragte vor der Sendung Thomas Avenarius in Kairo, was genau ist da im Gericht passiert?
Die Verhältnisse waren chaotisch. Mursi und 14 führende Muslimbrüder sind in den Gerichtssaal gebracht worden, wo in Ägypten die Angeklagten in einem Eisenkäfig stehen und haben dann bei der Aufrufung ihrer Namen angefangen, politische Parolen zu rufen. Mursi selbst, der im Gegensatz zu den anderen Angeklagten nicht in weißer Kleidung gekommen ist, in Ägypten werden die Angeklagten immer weiß eingekleidet, ist im Anzug gekommen, im Grunde genommen als Präsident. Und hat gesagt, als er als Angeklagter aufgerufen wurde, ich bin hier nicht der Angeklagte, ich bin der gewählte Präsident Ägyptens, ich bin Dr. Mursi, und hat dann hinterher geschrien, nieder mit der Militärregierung in Ägypten.
Also ein chaotischer Beginn dieses Prozesses, der ist ja jetzt unterbrochen. Wie lange muss nun Mursi einlenken und diese Kleidung tragen?
Also der Richter hat Mursi aufgefordert, die Angeklagtenkleider anzulegen. Inwieweit er ihn zwingen kann, nicht dazwischen zu rufen, ist schwierig zu sagen. Das Verfahren findet in der Polizeiakademie statt, in einem riesigen Hörsaal, wo schon gegen Mubarak verhandelt worden ist. Mursi braucht eigentlich kein Mikrofon, um sich deutlich zu machen. Und bei 15 Angeklagten in einem Käfig könnte es dann schon wieder laut werden. Man will jetzt nach einer Verhandlungspause versuchen, heute weiterzukommen. Möglicherweise klappt das auch nicht.
Was für einen Mursi hat man heute vor Gericht sehen können? Klar, einen, der offenbar bereit ist zu kämpfen, aber wie sah er so optisch aus nach dieser Zeit in Gefangenschaft? Das waren ja jetzt 4 Monate.
Also Mursi wirkt gesund, anständig frisiert, hat sich offenbar den Bart geschnitten und sehr, sehr kämpferisch, wie die anderen Muslimbrüder auch. Und deren Verteidigungslinie steht ja. Sie anerkennen das Gericht nicht, sie anerkennen die neue Regierung nicht. Damit ist eigentlich alles beantwortet, was gesagt werden muss. Ob sie das über die Dauer des Verfahrens durchhalten können, das natürlich sehr, sehr lange dauern wird, das wird sich dann zeigen. Aber Mursi ist, nach dem, was man sieht, zumindest nicht körperlich misshandelt worden. Psychische Misshandlung ist immer eine Frage der Auslegung. Er war ja sehr, sehr lange, über 4 Monate offenbar fast vollständig isoliert, durfte nur 2-mal mit seiner Familie telefonieren. Das ist dann die Frage, wie man sowas sieht.
Wie ist eigentlich die Stimmung in der Bevölkerung diesem Prozess gegenüber?
Also der Rückhalt der Muslimbrüder hat ja stark nachgelassen. Die haben angekündigt, sie wollten heute 1,5 Millionen Menschen auf die Straße bringen. Alleine in Kairo und vor der Polizeiakademie, wo das Verfahren stattgefunden hat, waren wohl mehrere Tausend nur. Die Mobilisierung hat nicht geklappt. Ein Grund dafür ist, dass die Sicherheitskräfte die Stadt wieder großräumig abgesperrt haben, den Zugverkehr offenbar zwischen Alexandria und Kairo lahmgelegt haben. In Alexandria gibt es eine sehr starke islamistische Community. Aber Fakt ist einfach, dass der Rückhalt stark geschwunden ist und dass Mursi das Vertrauen der Bevölkerung verloren hat.
Ist dieser Prozess unter diesen Voraussetzungen, die Sie nun auch geschildert haben, überhaupt möglich? Kommt ihr zu einem Ende? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich schätze es nicht anders an als beim Mubarak-Verfahren. Mubarak ist ja im ersten Prozess auch zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Dann ist das Gericht widerlegt worden. Es ist ein neues Verfahren aufgerollt worden. Das Verfahren gegen Mursi wird zu einem Ende kommen. Es droht ihm sogar die Todesstrafe, weil er verantwortlich gemacht wird. Erstens der Spionage oder der Arbeit für ausländische Staaten, sprich Israel, die USA und Europa. Aber zum anderen auch der Mitverantwortung für die Toten bei den Demonstrationen gegen ihn. Das Verfahren wird einfach jetzt durchgezogen werden. Das kommt zu einem Ende und geht im Rahmen der ägyptischen Gesetze seinen Weg. Die andere Frage ist, ist die Justiz unabhängig? Und wenn man sich erinnert, dann war die Justiz einer der Hauptgegner während der Mursi-Herrschaft. Er kann mit einem fairen Verfahren meiner Meinung nach überhaupt nicht rechnen.
Das sagt Thomas Avenarius, der für die Süddeutsche Zeitung und für den Tagesanzeiger aus Ägypten berichtet. In der Zwischenzeit ist klar geworden, das Verfahren gegen Mursi wird am 8. Januar fortgesetzt. Das erklärte soeben der Richter in Kairo. Gute Nachrichten für Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen. Sie haben die Qual der Wahl. Es gibt nämlich deutlich mehr Lehrstellen als Schulabgänger. Das zeigt das neueste Lehrstellenbarometer des Bundes, das heute veröffentlicht wurde. Was des einen freut, ist allerdings des anderen leid. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
8.500 Lehrstellen waren Ende August noch nicht besetzt. Deutlich mehr als vor einem Jahr. Vor allem in traditionellen handwerklichen und technischen Berufen haben die Betriebe zunehmend Mühe, Lehrlinge zu finden. Mit positiven Folgen für die Jugendlichen, sagt Ökonom Rudolf Strahm, der sich in der Berufsbildung gut auskennt.
Im Gegensatz zu den 90er Jahren ist es leichter für Jugendliche, selbst für schulschwächere Jugendliche, eine Lehrstelle zu finden.
Und das ist eine Folge der demografischen Entwicklung, also der Alterung der Gesellschaft. Jahr für Jahr gibt es rund 1.000 bis 1.500 Jugendliche weniger. Für die Ausbildungsbetriebe heißt das, sie müssen Abstriche am Anforderungsprofil machen.
Sie müssen sich wahrscheinlich jetzt mit den Jugendlichen, die da sind, begnügen.
Und auch Jugendliche einstellen, deren Schulrucksack weniger gut gefüllt ist. Dazu gehören oft auch ausländische Jugendliche.
Es gibt nicht wenige ausländische Jugendliche, die zwar keinen geraden deutschen Satz auf die Linie bringen, von den Noten her nicht sehr stark sind, aber im technischen Bereich, denken Sie an die Motorenkenntnis, denken Sie an das räumliche Vorstellungsvermögen, auch an das Probiervermögen in Sachen Technik, dass sie sehr entwicklungsfähig sind.
Brachliegendes Potenzial sieht Bildungsexperte Rudolf Strahm auch bei den Frauen. Man müsse sie vermehrt für technische Berufe interessieren.
Sehr viele junge Frauen sind einfach von den traditionellen Berufsbildern geprägt. Man lernt Sekretärin, Krankenschwester, Kindergärtnerin oder Lehrerin. Es gibt doch da ein Potenzial von jungen Frauen, die auch im technischen Bereich ein Flair haben.
Die Betriebe hätten das zu einem guten Teil selber in der Hand. Sie müssten vermehrt Werbung machen oder Schnuppertage anbieten. Gerade Schnuppertage hätten sich sehr bewährt. Die Schulen müssten den Jugendlichen dafür ausreichend Zeit zur Verfügung stellen.
Schnüffeln, lauschen bis zum geht nicht mehr. Das geht so nicht mehr, sagen sich die Schweiz und 21 weitere Länder, darunter Deutschland und Brasilien. Sie wollen in der UNO eine entsprechende Resolution einbringen gegen Internetspionage und Überwachung. Konkret wollen die Mitgliedstaaten verhindern, dass Privatpersonen abgehört werden. Ich fragte den Journalisten Andreas Zumach bei der UNO in Genf, ist diese Resolution ein Schritt in die richtige Richtung?
Das klingt zunächst mal gut und das sind Schritte in die richtige Richtung, wenn es denn umgesetzt wird. Das Problem ist, es soll erst mal festgestellt werden, ob die in den letzten Tagen und Wochen aufgeflogenen Aktivitäten der NSA tatsächlich ein Verstoß sind gegen die internationale Konvention zum Schutz der politischen zivilen Rechte von 1966. Und das beantworten soll die Hochkommissarin für Menschenrechte hier in Genf. Das heißt, die Staaten, die hier diese Resolution initiiert haben, vor allem Deutschland und Brasilien, sind ängstlich, anstatt die eigenen Völkerrechtler aufzufahren und das nur einfach festzustellen, haben sie der Hochkommissarin den Ball zugespielt.
Wie würde denn so eine bissigere, sage ich jetzt dem mal, eine bissigere Resolution aussehen?
Diese Resolution müsste sich einfach berufen auf die drei Abkommen, die seit 1946 vereinbart worden sind, zum Schutz diplomatischer Gebäude. Dazu gehören auch die UNO-Gebäude, alle Botschaften und der Diplomaten auch in ihren Privathäusern. und dann feststellen, dass das, was hier passiert ist durch die NSA, ein klarer Verstoß gegen diese Gesetze und Vereinbarungen ist und dass man deswegen hier nachbessern muss, möglicherweise auch technisch gegen die neuen Abhörtechnologien.
Gehört denn das Agieren im gesetzlichen Graubereich eben nicht gerade zum Wesen eines Geheimdienstes?
Das ist richtig, aber es gibt eben, wie gesagt, diese drei Abkommen, die zuallererst mal Diplomaten ihre Gebäude schützen sollen, egal ob bilateral, also etwa Schweizer Botschaft in Ungarn, aber eben auch die UNO-Gebäude und alles, was dazugehört. Da sind halt die Grenzen für die Geheimdienste. Und es ist nun die große Frage, ob die Mitgliedstaaten der UNO und auch die USA bereit sind, sich wieder diesen Bestimmungen zu unterwerfen.
Wer würde dann eine solche Resolution kontrollieren letztlich?
Es gibt ja zum Beispiel im Bereich der Rüstungskontrolle auch sehr mühsam erkämpfte Abkommen, etwa das zum Verbot von Chemiewaffen, wo auch die große Frage war, wie kontrolliere, wie verifiziere ich das? Da hat man 24 Jahre darüber verhandelt hier in Genf, aber man hat nun ein fast wasserdichtes Abkommen. Und fast alle 193 UNO-Staaten lassen sich hier regelmäßig kontrollieren und man kann sicher sein, es gibt kaum mehr Chemiewaffen. Sowas kann man natürlich auch in diesem Bereich vereinbaren und dann eben politische Kontrollmaßnahmen, aber eben auch technische, mit denen man feststellen kann, ob ein Land einen abhört oder nicht.
Aber eben, das ist nicht mehr ganz so einfach wie früher. Da hat man einfach die Wanzen finden können, wenn man denn das gewollt hat. Heute ist ja das in diesem Cyberwar, in dieser Cyberattacke auch etwas komplizierter.
Das ist mit Sicherheit der Fall. Man hat keine physischen Beweise zunächst mal, wie eine Wanze, die man irgendwo in der Mauer der eigenen Botschaft dann findet oder im Fahrzeug seines Botschafters. Aber man kann natürlich, wie man auch Funkverkehr jammen kann mit bestimmten Gegenmaßnahmen, also unterbinden, auch das, was jetzt im Moment mit diesen hochsensiblen Richtmikrofonen etwa vom Dach der amerikanischen Botschaft hier etwa 80 Meter entfernt von mir passiert, feststellen. Und man wird sicher auch technische Mittel finden, um das zu unterbinden. Also da bin ich zuversichtlich und nicht bereit, gleich achselzuckend zu sagen, das ist jetzt alles so modern und da können wir nichts mehr machen.
Was glauben Sie mit Ihrer Erfahrung als Beobachter bei der UNO? Wollen die Staaten sowas, sowas Griffiges?
Viele wollen es nicht, weil ja der eigentliche und Hauptzweck dieses Abhörens nicht die Terrorabwehr ist. Das ist immer nur der vorgeschobene Grund, sondern es ist ja vor allem die Wirtschaftskonkurrenz. Es geht ja vor allem um Wirtschaftsspionage. Das wird man auch feststellen, was das Abhören in Zürich betrifft. Und da wächst ja eher die Konkurrenz weltweit. Und deswegen ist die Bereitschaft, sich hier bestimmten Regeln zu unterwerfen, möglicherweise geringer als noch vor 10 oder vor 20 Jahren.
Das sagt der Journalist und UNO-Beobachter Andreas Zumach in den Mittagsinformationen von Radio SRF. Was für ein Fund! In einer ziemlich vergammelten Wohnung in München haben Fahnder rund 1500 verschollene Gemälde entdeckt. Werke von Picasso, Chagall oder Matisse. Werke, die man während der Nazizeit jüdischen Sammlern mutmaßlich weggenommen hat oder die als entartet beschlagnahmt worden sein sollen. Deutschlandkorrespondent Fritz Dinkelmann über eine spektakuläre Geschichte aus der Kunstszene.
Den Begriff entartete Kunst gab es schon vor der Hitler-Diktatur und nicht nur bildende Künstler wurden diffamiert, sondern auch Literaten und Musiker. Richard Wagner etwa geißelte 1850 das Judentum in der Musik an, eine Steilvorlage für die Nazis, die ihrem Wahn, alles Nichtdeutsche auszumerzen, radikal umsetzten. Die Bücherverbrennung von 1933 steht symbolisch für den Ungeist dieses deutschen Geistes. Aber die Nazis vernichteten nicht alles, was sie als entartet bezeichneten, nicht, wenn sie damit Geld verdienen konnten. Viele Kunstwerke wurden also nicht vernichtet, sondern ins Ausland verkauft. Und einer, der dabei geholfen hat, war Hildebrand Gurlitt, ein Liebhaber moderner Kunst. Nun wurde publik, dass Zollfahnder im Frühjahr 2011 im Appartement seines heute 80-jährigen Sohnes Cornelius Gurlitt in München-Schwabing rund 1500 als verschollen geltende Bilder gefunden haben. Meisterwerke von Pablo Picasso, Marc Chagall, Max Liebermann, Emil Nolde, Franz Marc, Henri Matisse und vielen anderen Großen, geraubte Meisterwerke von unschätzbarem Wert. Cornelius Gurlitt soll vom gelegentlichen Verkauf dieser Bilder gelebt haben. Das Magazin Focus berichtet, dass Galerien in Deutschland, aber auch der Schweiz bedient wurden. So der Berner Galerist Eberhard Kornfeld. Juristisch ist diese Geschichte kompliziert, auch wenn zweifelsfrei feststeht, dass die Nazis damals Juden gezwungen hatten, wertvolle Gemälde für ein Trinkgeld zu verkaufen, damit sie ausreisen durften. Aber vermutlich bekommt Gurlitt die meisten jetzt beschlagnahmten Werke wieder zurück, weil der deutsche Staat sie damals verkauft hat und ihre früheren Besitzer keinen gesetzlichen Anspruch geltend machen können. Die Forschungsstelle Entartete Kunst der Freien Universität Berlin unter der Leitung der Kunsthistorikerin Maike Hoffmann versucht nun zu ermitteln, woher die Bilder aus Gurlitts Wohnung konkret stammen. Und die Behörden suchen derweil ein zweites Bilderversteck, das sie bei Gurlitt vermuten.
Gleich hier im Rendezvous Recht oder Schlecht, Klärendes zur 1:12-Initiative der Jungsozialisten. Doch zuerst Heimarbeit für die Armee. Das hat im Kanton Uri eine lange Tradition. Seit Jahrzehnten nähen und flicken Frauen bei sich zu Hause Uniformen. Doch jetzt steht diese Heimarbeit vor dem Aus. Das Militär hat die Aufträge eingestellt. Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt war in Hospenthal bei Andermatt und hat eine der letzten Heimarbeiterinnen besucht.
Ihr Atelier, eine kleine Ecke im Gang der Wohnung. Am Fenster hat Pierina Senn kleine Tische platziert. Auf ihnen stehen die Nähmaschinen. Vorne die eine.
Sie ist aus Quarna und ist von 1911.
Daneben die andere.
Die Maschine ist auch 70-jährig. Nie keine Reparatur. Die haben jetzt schon 32 Jahre.
32 Jahre, so lange arbeitet Pierina Senn schon für die Heimarbeit Uri.
Es ist halt auch eine interessante Arbeit, wenn man ein Kind noch klein hat. Wenn man daheim hat, ist man immer daheim. Wenn es heimkommt und man kann die teilen, wie man will.
So machte sie es jahrelang. Während ihre vier Kinder in der Wohnung herumwuselten, saß sie an ihren Nähtischen. Kaum eine feldgrüne Textilie, die sie nicht unter ihren Nadeln durchgezogen hat.
Proviantsäckli, Kuchenschürze, Schuhsäckli, Gamaschen, Helmüberzug, Mützen und einfach alles, was es braucht für das Militär.
Material braucht das Militär zwar weiterhin, die Arbeit von Pierina Senn und ihren Kollegen der Heimarbeit Uri jedoch nicht mehr. Neue Uniformen werden schon seit längerem im günstigeren Ausland gefertigt. Und Flickarbeiten, welche die Heimarbeiterinnen noch ausführen durften, macht die Armee seit neuestem selber in einer automatisierten Anlage in Thun. Ohne Bundesaufträge könne die Heimarbeit Uri aber nicht überleben, sagt der Leiter der Heimarbeit Reto Bossi in seinem Büro in Altdorf.
Das haben wir bei unseren Akquisitionen in der Privatwirtschaft gemerkt, dass wir halt da überall zu teuer sind. Alles, was irgendwie größere Stückzahlen sind, das wird nicht mehr in der Schweiz produziert.
Zu teuer, trotz Löhnen im unteren Bereich von 20 bis 25 Franken pro Stunde. Auf Ende 2014 wird die Heimarbeit Uri deshalb aufgelöst. 43 Mitarbeiter, hauptsächlich Frauen, verlieren ihren Job. Verloren geht damit auch ein Stück Tradition. Schon seit über 100 Jahren haben Urner Frauen zu Hause als Nebenerwerb genäht. Zu Beginn vor allem für große Firmen aus dem Mittelland und meist zu miserablen Konditionen. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann griff der Bund ein.
1946 hat der Bund, aufgrund, dass die Leute zum Teil ausgenutzt oder halt nicht versichert waren, hat der Bund ein Gesetz für Heimarbeit erlassen.
Die Kantone waren verpflichtet, dieses umzusetzen und Uri ging da seinen eigenen Weg. Statt die Arbeitsbedingungen der Näherinnen mühsam einzeln zu kontrollieren, beschloss man, die Heimarbeit gleich selber zu führen. Der Staat als Unternehmer, um die soziale Absicherung der Heimarbeiterinnen zu garantieren. Ein Modell, das heute unzeitgemäß ist, räumt Reto Bossi ein.
Man hat immer wieder mal die Frage gestellt, ja, eigentlich ist es keine Kernkompetenz vom Kanton. Und das spielt jetzt natürlich vielleicht schon ein bisschen mit, dass man sagt, jetzt kann man das streichen.
Das wusste auch Pierina Senn in Hospenthal. Der Entscheid zur Schließung der Heimarbeit hat sie deshalb auch nicht überrascht, enttäuscht aber schon.
Das haben wir immer ein bisschen denken, dass es ein ist, weil der Kanton hat gefunden, es rendiert nicht. Und das ist ja alles ein Rendieren heute, das ist ja schon klar, aber irgendwo manchmal sollte man etwas anderes denken.
Die 58-Jährige hätte gerne noch weitergearbeitet, doch nun gehe sie halt früher in Pension. Ihren Arbeitsplatz im Gang mit den altehrwürdigen Maschinen aber, den werde sie behalten.
Es gibt immer etwas zum Flicken oder etwas zum Ändern oder ein paar Hosen aufnehmen. Das bleibt schon nicht.
Und dann beugt sie sich über den Tisch, legt zwei Uniformstoffstücke übereinander und führt die Nadel sicher den Rändern entlang.
Die Reportage von Beat Vogt aus Hospenthal. Und vor 13 Uhr noch das da. Was wäre, wenn, was wäre bei einem Ja zur 1:12-Initiative? Droht ein Milliardenloch bei den Steuern? Wären die Renten nicht mehr sicher? Oder ist das alles Schwarzmalerei? Würden Leute mit einem tiefen Lohn mehr verdienen? Was wäre, wenn, das ist der Zankapfel im Abstimmungskampf. Gleich kreuzen hier ein Befürworter und ein Gegner von 1:12 die Klingen. Vorher aber bringt Dominik Meyer etwas Ordnung in die Flut von Zahlen und Annahmen.
Spitzenverdiener zahlen hohe Steuern und sie zahlen viel Geld in die AHV ein. Was geschieht, wenn sie plötzlich weniger verdienen dürfen, wenn das Volk Ja sagt zur 1:12-Initiative? Zuerst die ganz grundsätzliche Frage, wie viele Spitzenverdiener trifft es überhaupt? Nun, selbst das ist umstritten. Die ETH Zürich hat unabhängig von Befürwortern und Gegnern gerechnet. Studienautor Michael Siegenthaler kommt zum Schluss.
Das sind etwa 4.500 Personen, die wirklich 12-mal mehr verdienen als der schlechtest Verdienende im gleichen Unternehmen. Das ist etwa jeder 770. Angestellte in einem Unternehmen mit mindestens 3 Beschäftigten in der Schweiz.
4.500 Topverdiener müssen sich also einen Teil ihres Lohnes ans Bein streichen.
Da kommt man etwa auf 1,5 Milliarden Schweizer Franken, die dann möglicherweise aufgrund der Initiative nicht mehr ausbezahlt werden dürften.
1,5 Milliarden Franken würden nicht mehr aufs Lohnkonto der Topverdiener fließen. Einkommensteuer und AHV-Beiträge fielen weg. Zentral ist die Frage, was würde stattdessen passieren mit den 1,5 Milliarden Franken? Erhöhen die Firmen die tiefen Löhne im Betrieb? Zahlen sie ihren Aktionären einfach mehr Geld aus? Oder aber entziehen sie sich der Initiative und wandern ab ins Ausland?
Es kann sehr viel passieren, aber man weiß es schlicht nicht.
Man weiß es nicht. Hier könnten wir einen Punkt machen, machen wir aber nicht. Denn Befürworter und Gegner der Initiative gehen einen Schritt weiter. Sie treffen Annahmen. Sie schauen in die Wirtschaftslehrbücher und in die Psyche der Firmenchefs und überlegen, wie würden Firmen reagieren auf ein Ja. Zuerst die Gegner. Der Gewerbeverband hat Christian Keuschnick rechnen lassen. Der Volkswirtschaftsprofessor an der Universität St. Gallen geht von mehr 1:12 Betroffenen aus als die ETH, weil er sich auf einen anderen Datensatz stützt. Vor allem aber ist für Keuschnick klar, manche Firmen würden ins Ausland abwandern und tiefe Löhne würden kaum steigen. Das sei realistisch.
Und dann hat es schädliche Auswirkungen. Von der Abwanderung bis zur Auslagerung am unteren Lohnende. Also das ist die grundsätzliche Schlussfolgerung, die ich aus dieser Analyse ziehe.
Am wahrscheinlichsten ist für Keuschnick ein Loch von 1 Milliarde Franken allein bei den Bundessteuern. Das ist in etwa so viel, wie der Bund fürs Asylwesen ausgibt. Der AHV schließlich würde laut Keuschnick 0,5 Milliarde fehlen. Das ist wenig mehr als 1% des gesamten AHV-Budgets. Die Befürworter der 1:12-Initiative auf der anderen Seite rechnen ganz anders. Mitinitiant David Galluser, ein Politikwissenschaftler, kommt im schlechtesten Fall auf ein Minus bei Steuern und AHV von gerade einmal 30 Millionen Franken.
Im besten Fall gehen wir sogar von Mehreinnahmen aus. Das führen wir darauf zurück, dass die 1:12-Initiative zu einer Umverteilung der Lohneinkommen führen könnte. Die Leute haben damit mehr im Portemonnaie und können damit auch mehr konsumieren. Und mehr konsumieren heißt auch höhere Mehrwertsteuereinnahmen.
Die Initianten rechnen optimistisch. Zwei Beispiele. Sie rechnen damit, dass Firmen ganz sicher die Tiefenlöhne erhöhen bei einem Jahr. Und sie gehen davon aus, dass es gar keine Wegzüge ins Ausland gibt. Für die meisten Wirtschaftsexperten ist das zu optimistisch. Nur wirklich wissen kann es niemand, nur annehmen. Auch Wirtschaftsfragen sind ein Stück weit Glaubensfragen.
Der Bericht von Dominik Meyer. Die Abstimmungskontroverse zu 1:12, also gleich nach weiteren wichtigen Schlagzeilen dieses Mittags mit Thomas Fuchs.
In Ägypten ist der Prozess gegen den gestürzten Präsidenten Mohamed Mursi und 14 weitere Muslimbrüder kurz nach dem Beginn vertagt worden, auf den 8. Januar. Der Grund? Mursi und weitere Angeklagte störten den Prozess durch Zwischenrufe. Der ehemalige Finanzchef des Versicherungskonzerns Zürich, Pierre Wuthier, ist vor seinem Suizid nicht übermäßig unter Druck gesetzt worden. Dies ist das Resultat einer unabhängigen Untersuchung im Auftrag der Finanzmarktaufsicht. Und dem Präsidenten des FC Bayern München, Uli Hoeneß, wird im März der Prozess gemacht. Der Vorwurf: Steuerhinterziehung. Das Landgericht München hat die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen Hoeneß zugelassen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.